ARD.
Die Bundeswehr in Litauen, warum die deutsche Armee jetzt dort fest stationiert ist.
Pauschalreisen online buchen, warum die gleiche Reise auf einer ausländischen Seite günstiger sein kann.
Und eure Dialekte, warum ihr sie pflegt und liebt und wofür sie gut sind.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist schon Freitag, der 23. Mai. Hier sind wieder Magdalena Bienert und Uli Spinrad für euch.
Einen wunderbaren guten Morgen.
Liebe Litauerinnen und Litauer, Sie können sich auf uns, Sie können sich auf Deutschland verlassen.
Ja, das war unser Kanzler Friedrich Merz gestern in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Da wurde gestern nämlich feierlich die sogenannte Litauen-Brigade in Dienst gestellt, so nennt sich das. Komplett ist sie aber noch nicht ganz. Bis 2027 werden dann aber dort ja um die 5000 Deutsche stationiert sein. Gerade baut Litauen erstmal noch Kasernen auf.
Ja, unsere deutsche Bundeswehr, die ist damit also fix jetzt vor Ort und zwar auf Dauer ist das angelegt. So einen Auslandseinsatz, den gab es noch nie für die deutsche Bundeswehr. In Afghanistan zum Beispiel, da waren die Soldaten ja immer nur für ein paar Monate, 4 oder 6 und sind dann wieder ausgetauscht worden. In Litauen, da leben sie dann richtig. Also ihre Kinder gehen da zur Schule oder in die Kita und sie haben eine Wohnung oder Häuser, so wie zum Beispiel auch der Soldat Enrico.
Es ist ein gefährlicher Job, das muss man auch sehen. Wir sind wirklich hier 40 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. So, und das wissen die Leute auch zu Hause. Und dann ist es nicht für jeden so attraktiv zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal nach Litauen und verteidige da die Ostgrenze.
Gerade die drei Staaten des Baltikums, also Estland, Lettland und Litauen, die haben Angst, dass ihnen etwas Ähnliches passiert wie der Ukraine, also dass Russland sie überfällt. Die Länder waren ja damals auch Teil der Sowjetunion, wie die Ukraine. Und viele unterstellen Russlands Präsident Putin, ja, dass er halt gerne wieder ein Russland hätte, so groß wie früher.
Ja, und deshalb sind unsere deutschen Soldaten jetzt da, als Absicherung quasi. Litauen und Deutschland sind ja beide in der NATO und da gilt, wenn ein Mitgliedsland angegriffen wird, dann helfen automatisch alle anderen aus. Aber damit es gar nicht erst zu einem Angriff kommt, gibt es eben diese Litauen-Brigade, also ja, als Abschreckung für Russland.
Wir gucken uns das mal kurz auf der Landkarte an. Also Litauen liegt ja ziemlich eingeklemmt zwischen einem kleinen Teil Russlands, das ist die Exklave Kaliningrad, und Belarus. Und die Befürchtung ist, dass Russland über Belarus, also seinen Verbündeten in Litauen, einmarschieren könnte. Erstens, um das Land zu besetzen, aber auch, damit es wieder eine Verbindung zu seiner Exklave Kaliningrad bekommt.
Ja, aber unsere Soldaten, die sollten halt keine Angst haben, wenn sie da jetzt arbeiten. Vor allem, wenn es so weit kommen könnte. Das erzählt dieser Soldat.
Wenn ich mich davon jetzt irgendwie negativ beeinflussen lasse in Form von Angst oder Unsicherheit, dann greift das auch irgendwann in meinen Handel über. Und zum Beispiel ich als Richtschütze, ich muss ja stetig sicher handeln. Und da sollte man sich sowas nicht erlauben.
Und wenn er handeln sagt, dann meint er treffen, also treffen, wenn er mit dem Panzer schießt. Die Brigade ist nämlich eine Kampfeinheit, also die haben Panzer, die haben auch Haubitzen zum Schießen und es gibt eigene Ärzte und Sanitäter, die Verletzten helfen können. Diese Truppe ist also komplett ausgerüstet für einen Krieg.
Wie Russland jetzt darauf reagiert, muss man mal abwarten. Wladimir Putin wird es wohl nicht als Abschreckung interpretieren, sondern eher als Provokation. Was man schon weiß, im Herbst startet Russland eine riesengroße Militärübung in Belarus. Und die letzte Übung dieser Art, das war 2021, die hatte Russland dazu genutzt, um ganz viele Soldaten und Waffen an die Grenze zur Ukraine zu schaffen. Und ja, ein paar Monate später, wissen wir, was passiert ist, kam der große Angriff.
Das heißt aber jetzt nicht, dass es wieder so laufen wird, dieses Mal mit Litauen, aber der Westen ist eben in Alarmbereitschaft. Mhm. Und deshalb sind die Litauer wohl auch so froh, dass die Deutschen jetzt da sind. Das erzählt der Soldat Marco.
Ich wurde schon öfters auch angesprochen, wenn ich in Uniform unterwegs war und man hat sich bedankt. Also es waren tatsächlich Litauer, die dann Danke gesagt haben für den Dienst, den ich hier leiste.
Es gibt einen Soldaten aus der Oberpfalz in Bayern, Tobias heißt er, und der ist Vater von 3 Kindern und er geht aber erstmal alleine nach Litauen und sagt, ich weiß, warum wir darüber gehen. Ich will nicht, dass wir den Krieg hier in Oberviechtach vor der Haustür haben. Lieber halten wir dort etwas auf.
Unsere Kurznachrichten.
Die Harvard University in den USA ist ja eine der berühmtesten Unis der Welt, aber Donald Trump will jetzt, dass da keine Ausländer mehr studieren. Er hat der Uni verboten, Studenten aus anderen Ländern aufzunehmen. Im Moment studieren noch fast 7000 Ausländer in Harvard und sie sollen die Uni jetzt verlassen. Die Regierung unter Trump schikaniert schon länger Harvard und auch andere Unis in den USA.
Vor der israelischen Botschaft in Washington sind zwei Menschen erschossen worden. Jetzt ist der mutmaßliche Täter wegen Mordes angeklagt. Das Verbrechen werde unter anderem als Hassverbrechen und als möglicher Terrorakt untersucht. Der Mann hatte das junge Paar aus unmittelbarer Nähe erschossen, als es von einer Veranstaltung im jüdischen Museum kam. Der mutmaßliche Täter hatte danach laut Free, Free Palestine gerufen.
Die Politik will etwas gegen K.O.-Tropfen machen. Heute bringt Nordrhein-Westfalen deshalb eine Initiative in den Bundesrat ein. Es geht darum, härtere Strafen einzuführen, wenn zum Beispiel einer Frau was ins Getränk gemischt wurde. Entschieden wird heute aber noch nichts. Erstmal muss der Bundesrat den Antrag annehmen und dann würde er zur Diskussion in den Bundestag gehen.
Ob der FC Heidenheim in der ersten Fußball-Bundesliga bleibt oder Elversberg aufsteigt, ist nach dem Hinspiel der Relegation noch komplett offen. 2:2 ist das Spiel gestern ausgegangen, nachdem Elversberg schon 2:0 geführt hat. Am Montag ist das Rückspiel und danach ist klar, wer nächstes Jahr erstklassig spielt. So, die Urlaubssaison geht los, steht in den Startlöchern, Sommerferien sind bald, auch der nächste Herbst kommt bestimmt. Und ja, wenn ihr so wie ich eher vielleicht so kurzfristige Buchungsmenschen seid und noch nichts Festes geplant habt, dann kommt hier, wie ich finde, ein echter Urlaubshack. Wir erzählen euch nämlich, wie ihr richtig Geld sparen könnt.
Ja, es gibt viele Tipps, aber den kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, die haben recherchiert, dass Pauschalreisen günstiger sein können, wenn man sie beim gleichen Anbieter auf einer ausländischen Website bucht.
Und das kann verschiedene Gründe haben. Also eventuell liegt es an anderen Flügen, die für die Anbieter günstiger sind. Wenn es wirklich exakt die gleiche Reise ist, also auch Flüge und Hotel genau gleich sind, kann es auch sein, dass Anbieter auf den Seiten mancher Länder den ganz aktuellen dynamischen Preis kalkulieren. Und der kann sich tatsächlich sekündlich ändern, je nachdem, wie der Anbieter Flüge und Hotels in dieser Sekunde auch einkauft. Während zum Beispiel deutsche Seiten lieber im Vorhinein feste Kontingente zu festen Preisen eingekauft haben. Die bleiben dann zwar stabil, sind aber eben unter Umständen auch teurer.
Und dass sich das wirklich lohnt, mal nicht nur bei den deutschen Anbietern zu gucken, haben Anna und Manfred Kriechbaumer aus dem Chiemgau in Bayern auch direkt schon erlebt. Die beiden fahren seit Jahren nach Ägypten, immer ins gleiche Hotel am Roten Meer. Und sie haben immer beim Reiseveranstalter TUI gebucht, aber beim letzten Mal waren sie plötzlich irritiert.
Wenn ich als langjähriger Stammkunde erheblich viel mehr, mehrere hundert Euro mehr bezahlen soll für die gleiche, für die identische Reise als bei einem ausländischen Anbieter, dann fühle ich mich als Stammkunde schlecht behandelt.
So, und deshalb hat er eben nicht mehr bei TUI gebucht, sondern bei einem französischen Anbieter. Da kostet die zweiwöchige Reise nur rund 3.200 Euro. Bei TUI hätte sie ca. 4.800 gekostet.
Ja, Wahnsinn. Das ist genau die gleiche Reise, 1.600 Euro weniger. Das ist schon krass. Und gerade bei TUI auch kein Einzelfall. Eine andere Pauschalreise auf der Webseite tui.com, also das ist die deutsche Webseite, soll knapp 2.000 Euro kosten. Die nahezu identische Reise auf tui.dk, der dänischen Seite, gibt es dann für knapp 1.500 Euro. Und der TUI-Kommunikationschef Arge Dünhaupt begründet das so.
Das dänische Produkt ist ein Umsteigeprodukt, da muss man dann in Istanbul über den Flughafen in die nächste Maschine steigen und das kann dann eben die Preisunterschiede entsprechend machen.
Das macht es dann tatsächlich auch ein bisschen schwierig zu vergleichen und ja, nervt tatsächlich auch manchmal, wenn Preise dynamisch sind. Also man kennt das ja, wenn man mehrere Tage vom gleichen Rechner aus nach den gleichen Urlaubszielen sucht, merkt man schon, oh, es wird irgendwie immer teurer.
Wenn ich mir zum Beispiel ein Angebot ausgeguckt habe, das erstmal für mich abgespeichert habe und ich vielleicht eine Stunde später reingehe, mir das nochmal aufrufe, da sind schon Preisschwankungen.
Wenn man mit mehreren fährt, ich war zum Beispiel häufig mit meinen Schwiegereltern, dann muss man natürlich auch die Termine absprechen, auch absprechen, wie das preislich dann so ungefähr aussieht. Und da ist es tatsächlich manchmal sehr anstrengend, weil man halt am nächsten Tag wieder sagen muss, also pass auf, ist jetzt gerade 80 Euro teurer geworden für die Reise, wollen wir es trotzdem machen. Und wenn man dann wieder reingeht, ist es plötzlich nochmal 5 Euro teurer. Also das ist tatsächlich sehr nervig.
Ja, und die Frage ist ja, ist das erlaubt? Und da muss man klar sagen, ja, ist es. Das ist Marktwirtschaft und die Anbieter können eben selbst entscheiden, wie sie kalkulieren.
Ja, gut für uns sind aber die Regelungen der EU. Die geben uns nämlich das Recht, dass wir eben auch auf einer Webseite in einem anderen EU-Land eine Reise buchen können. Und der Reiseveranstalter darf nicht sagen, nee, du bist Deutscher, du musst auf der deutschen Seite mit den deutschen Preisen buchen.
Also, vergleichen lohnt sich immer. Kleiner Tipp noch, viele Browser im Internet, die bieten ja auch Übersetzungsfunktionen an. Da kann man dann also auch ganz gut mal auf der dänischen TUI-Website gucken und mit der Sprache klarkommen.
So, und jetzt können wir eigentlich nur noch sagen, Frau Bipsch, da haben wir ja was losgetreten. Gestern haben wir hier kurz über einen Wettbewerb im Sächsisch-Sprechen geredet und wir haben euch gebeten, uns eure Lieblingssätze in eurem Dialekt zu schicken. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt uns geflutet.
Hallo, liebes Team vom 15-Minuten-Podcast. Ich bin die Michaela aus dem Chiemgau, das ist in Bayern und ich spreche Oberbayerisch. Und mein Satz ist, wenn es jetzt Chorur gibt, dann fällt der Watschenbaum um. Und das bedeutet, wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann bekommst du eine Ohrfeige.
Der Watschenbaum. Also wir müssen kurz festhalten, Michaela mag diesen Satz, aber wahrscheinlich nicht diese brutale Erziehungsmethode.
Ja.
Wir haben echt aus allen Himmelsrichtungen Sprachnachrichten von euch bekommen. Und ich kann euch sagen, die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, die hatten gestern eine Menge Spaß damit. Mhm. Zum Beispiel auch mit Rosi aus Niedersachsen und Burkhard aus Hessen.
Ich snack in Büten Plattdeutsch, wie mein Opa sich immer weigert hat, Hochdeutsch zu snacken.
Merkere zwar zum Südhesse, aber mehr Babble hauptsächlich wie die Monomer.
Viele von euch haben uns auch geschrieben und gesagt, toll, dass ihr das Thema aufgreift, aber ja, warum ist es überhaupt wichtig, wie jemand spricht? Also Dialektforscher sagen, egal woher, Dialekte haben immer eine Daseinsberechtigung. Sie sind immer wichtig für die Gemeinschaft, für das Zusammengehörigkeitsgefühl, für die Kultur der Region.
Ja, und unser Hörer Jakob, der ist im Prinzip sowas wie ein Globetrotter innerhalb Deutschlands und er scheint sprachlich sehr anpassungsfähig zu sein.
Ja, servus, ich komme aus Bayern. Ich kann aber auch ganz gut Berlinerisch. 5 Jahre habe ich auch da gelebt, wa? Und das Hochdeutsche, das beherrsche ich auch sehr gut, weil ich natürlich auch in Hannover, der Stadt des Hochdeutsches, gelebt habe.
Wenn wie war der berlinerische Dialekt, Magda?
Naja.
Als Ureinwohnerin.
Genau, da bin ich sehr kritisch. Wenn Menschen in ihrem Dialekt sprechen, wirken sie natürlich oft authentischer und nahbarer. Es ist ja die Sprache, die sie von Kindesbeinen an kennen und die auch oft mit emotionalen Erinnerungen verbunden ist. Forscher sagen, im privaten Umfeld kann Mundart eine besondere Vertrautheit schaffen und auch Brücken zwischen den Generationen bauen. Viele empfinden es als wohltuend oder herzlich, wenn jemand in ihrer Sprache spricht sozusagen. Und das kenne ich auch nur zu gut. Also würde ich jetzt einen Brandenburger in interviewen mit einem bayerischen Dialekt, ich glaube, da käme ich viel weniger nah an ihn ran, als wenn ich da auch gleich mit in seinen Slang reinfalle. Das schafft natürlich Verbundenheit.
So geht das richtig, genau. Und auch unsere Hörerin Maya, die wünscht sich zum Beispiel viel mehr Mundart.
Ich bin Schweizerin, wohne in Berlin und ich finde, dass wir in Deutschland viel zu wenig Dialekt reden. Bei uns in der Schweiz ist das eigentlich ganz normal und ich vermisse das.
Tja, in Deutschland sind viele Dialekte leider rückläufig oder sogar vom Aussterben bedroht, weil zum Beispiel in den Schulen in der Regel ja Hochdeutsch gelernt wird, in den Medien, zum Beispiel im Radio, in Podcasts hört man auch fast ausschließlich Hochdeutsch. Ja. Im Job wird auch Hochdeutsch erwartet, um Missverständnisse zu vermeiden. Und professionell zu wirken. Also ich finde es auch immer wohltuend, wenn mein Vater mit dem Nachbarn am Gartenzaun ein bisschen niederrheinisch platt redet. Ich finde das immer fantastisch. Ich könnte das auch gern.
Ja, auch viele Eltern sprechen, muss man ehrlicherweise sagen, mit ihren Kindern auch kaum noch Dialekt, weil sie befürchten, dass die Kinder sonst Nachteile in der Schule haben könnten. Es gibt aber auch zum Glück noch Initiativen oder auch viele lokale Vereine, die dagegen ankämpfen.
Ja, in Baden-Württemberg zum Beispiel, da gibt es eine neue Kampagne der Landesregierung, um das Schwäbische, Alemannische und Formen des Fränkischen zu fördern. Unter anderem soll das Thema stärker in Schulen verankert werden. Und es gibt auch einen neuen Landespreis für Dialekt, speziell auch für die junge Generation, also ein Wettbewerb.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, Mundart kann ja auch richtig lustig sein. Und es werden ja auch viele Witze darüber gemacht und Leute ziehen sich gegenseitig damit auf.
Ja, Friederike aus Leipzig zum Beispiel, die hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein Dialekt alle paar Kilometer auch schon wieder verändern kann. Und sie hat uns ihren Lieblingswitz auf Sächsisch geschickt, passend dazu.
Die kürzeste Unterhaltung zwischen einem Dresdner und einem Chemnitzer. No, nu. Das heißt übersetzt, findest du nicht auch? Ja, du hast ganz recht.
Oh, herrlich, lieb's. Leute, das war's mit uns für diese Woche. Es hat richtig Spaß gemacht und ich habe auch echt wieder viel dazugelernt.
Ja, das stimmt. Hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt erstmal Wochenende. Ich würde sagen, macht das Jod und no.
Nu.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.